Also dieses, als wir früher zusammensaßen, hat man zumindest mit einem Ohr irgendetwas mitbekommen, konnte nachhaken, hat eine Information bekommen. Das fällt alles weg. Im Onboarding bildet sich sozusagen das Fundament und am Ende auch die Entscheidung der Person, bin ich hier richtig? Das kriegst du remote nicht hin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Business, der Nushu Podcast. Nushu ist Wachstumshub und Netzwerk in einem, heißt, als Member bekommst du bei uns echten Praxisinput, über 2500 inspirierende Kontakte, Events, Jobmatchings und geführte Learning Journeys zu den Themen strategisch Netzwerken und Personal Branding für dein berufliches und persönliches Wachstum. Hier im Podcast hörst du Frauen, die Female Business neu denken. Du bekommst echte Einblicke, ehrliche Erfahrungen und konkrete Learnings. Viele Unternehmen arbeiten inzwischen hybrid oder sogar komplett remote und trotzdem behandeln viele das Onboarding immer noch so, als würden alle gemeinsam im Büro sitzen. Laptop verschicken, zwei Einführungscalls, vielleicht noch ein digitales Kennenlernen, aber reicht das wirklich, damit Menschen sich verbunden fühlen, Verantwortung übernehmen und auch langfristig bleiben? Denn gerade remote entscheidet sich ja in den ersten Wochen, fühle ich mich denn hier sicher, gehört, willkommen oder eben nicht. Genau darüber sprechen wir heute mit Head of Coworking Business Anna-Maria Losos von unserem Partner Beehive. Hallo Anna.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen. Anna-Maria, wenn wir jetzt mal bei dir beginnen, erinnerst du dich noch an dein bestes eigenes Onboarding?
Das ist schon sehr lange her tatsächlich, denn ich bin für die Muttergesellschaft schon seit 19 Jahren tätig. Deswegen, lange ist es her und ich würde sagen, es war sehr kurz und es war einfach nur ein Sprung ins kalte Wasser. Allerdings war es nicht remote, sondern voll präsent.
Das ist ja fast noch schlimmer. Wann ist denn ein Onboarding ein schlechtes Onboarding?
Ein schlechtes Onboarding ist, wenn es nicht strukturiert läuft. Also ich denke, man muss die Menschen, die da den ersten Tag starten, auch ein Stück die Befürchtung und die Angst nehmen. Deswegen finde ich Struktur ganz wichtig. Es ist auch schlecht, würde ich sagen, wenn du die Leute nur fachlich abholst, aber nicht auf der persönlichen Ebene. Es ist wichtig, auch die Unternehmenskultur schon von Anfang an zu vermitteln. Und es ist auch nicht gut, wenn zu wenig Kommunikation stattfindet. Ich finde, dass wirklich sehr engmaschige Feedbackgespräche von Anfang an da stattfinden müssen, damit man wirklich immer dieses Gefühl hat und die richtige Einschätzung, wo steht die Person. Denn im Onboarding bildet sich sozusagen das Fundament und am Ende auch die Entscheidung der Person, bin ich hier richtig?
Jetzt hast du ja schon sehr viele Menschen ongeboardet. Welchen Emotionen begegnest du bei diesen Menschen am Anfang?
Am Anfang ist es die Aufregung, definitiv. Ja, und mein Ziel ist es, eben die Aufregung zu nehmen. Also ein Tool habe ich jetzt in den letzten Jahren für mich ausgearbeitet und das kommt wirklich immer super an, ist, dass ich circa 3 Wochen, bevor der erste Arbeitstag ist, eine sehr strukturierte und echt eine sehr detaillierte Onboarding-Agenda an die Personen schicke und denen einfach wirklich ein Programm aufbaue für die ersten 3 Wochen, wo sie starten, also wirklich mit Uhrzeiten, in welchem Raum, mit welchen Personen sie zusammenkommen und sich austauschen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das den Menschen auch wirklich so die Aufregung nimmt. Weil jeder Mensch braucht Struktur. Struktur gibt dir Sicherheit. Und das ist mein Tool, die ersten 3 Wochen zu gestalten. Und auch für mich ist es gut und für das Team. Jeder weiß, wann er sozusagen sein Part hat, um die neue Person willkommen zu heißen, Dinge zu erklären. Das ist für mich das beste Tool, um die ersten 3 Wochen richtig gut zu gestalten.
Wenn du Menschen, die remote arbeiten, dann onboardest, ist es aber ja trotzdem nochmal ein anderes Gefühl für die Person. Wie kriegt man denn diese zwischenmenschliche, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Abholen auch, was der, ja, wenn die andere Person aufgeregt ist, wie kriegt man das denn eben remote dann gut, naja, nicht verkauft, aber gut rübergebracht?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich die erste Woche nie remote mache. Also ich ich plane das voll ein und ich plane auch mein Team dafür ein, dass wir die erste Woche immer in Präsenz machen. Also das ist für mich ein Muss. Ich kann, also mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie, wie man es remote machen könnte. Dann Stück für Stück bereite ich die Person dann darauf vor, dann die Distanz sozusagen dann aufzubauen. Also am Beispiel, wir haben gerade eine neue Kollegin in Stuttgart in unserem neuen Standort onboardet. Sie war eine Woche in Hamburg. Also sie kannte die besagte Agenda und konnte sich drauf einlassen. Und in der ersten Woche hat sie wirklich jede Funktion der Person in Hamburg kennengelernt. Also sie war hier mal 2 Stunden, da mal 3 Stunden und hat jede Funktion kennengelernt. Auch das Soziale war für uns ganz wichtig, dass wir gemeinsam auch Mittagessen gehen, dass man einfach sich auch auf der privaten Ebene kennenlernt. Natürlich organisatorische Dinge wie irgendwelche Hardware-Geschichten, IT und solche Themen, Erklärung von Systemen, aber alles so ineinander geflochten, dass man wirklich gut ankommt, für alles Zeit hat, Kollegen kennenlernt. Und in der zweiten Woche, weil die Kollegin schon an ihrem Standort richtig, das war ja sozusagen die ausgeschriebene Stelle, aber sie war nicht alleine. Da hatte ich wiederum eine andere Kollegin mit dabei, die ihr dann genau erklärt hat, was der Job ausmacht. Insofern habe ich ihr da auch wieder ein Buddy an die Seite gestellt, damit sie sich da nicht alleine fühlt. Und das ist mir wichtig. In der dritten Woche hatte sie die Chance, dann andere Standorte zum Beispiel zu besuchen und wiederum dann die Funktion, die sie ja selber bekleidet hat, dann an anderen Standorten sich anzugucken und mit den Kolleginnen sich auszutauschen. Und so Stück für Stück wird dann eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter dann selbstständig. Und in der Form kann man auch ganz gut die Unternehmenskultur ganz gut vermitteln und auch wirklich erläutern, worum es uns eigentlich geht und wie wir arbeiten.
Wenn ich will gerade nochmal bei diesen Beziehungen bleiben, weil ich meine, eine Woche ist ja dafür eigentlich auch manchmal fast ein bisschen kurz, oder?
Ja, richtig. Aber deswegen habe ich das sozusagen auf 3 Wochen verteilt. In der zweiten Woche ist man dann schon auf Distanz, aber nicht alleine, hat den Buddy an der Hand. Und in der dritten Woche besucht man dann wiederum andere, dass man so Stück für Stück sich löst, weil irgendwann mal ist es dann soweit, dann kommt der Alltag. Und wenn man in einer Außenstelle für etwas verantwortlich ist, dann ist man eben auf Distanz zum Team. Und das Gros des Teams ist bei uns in Hamburg. Klar, natürlich. Ich meine, wenn du den Luxus hast und die Zeit hast, würde ich das auch jederzeit ausdehnen und sagen, okay, 2 Wochen in Hamburg oder 3 Wochen in Hamburg. Nicht jeder kann das natürlich privat auch einrichten. Ne? Jemand, der in Stuttgart lebt, Familie oder was auch immer, kannst du nicht immer 3 Wochen in einer anderen Stadt einrichten. Aber klar, je länger, desto besser, natürlich.
Wie bist du denn zu deinem 3-Wochen-Plan gekommen? Hast du dir Feedback eingeholt? Hast du das selber ausgetestet? Hast du eben bei deinen Mitarbeitern geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht? Eben bist du da vielleicht auch schon mal an den Punkt gestoßen, wo du gesagt hast, habe ich mir eigentlich gut überlegt, aber nee, anscheinend ist das gar nicht so vonnöten.
Ja, ich habe mir einfach überlegt, okay, wenn ich wirklich mir für jede Funktion, die wir im Unternehmen haben, ob das jetzt Marketing ist oder Kundenservice oder Controlling, mir wirklich Zeit nehmen möchte, dass der neuen Mitarbeiterin, dem neuen Mitarbeiter einfach erklärt wird, was passiert da eigentlich, wenn ich mir die Zeit nehmen möchte, die 2-3 Stunden mit der Kollegin, dann baut sich das einfach auf. Dann ergibt sich einfach eine Agenda, die dann eben diese eine Woche dann eben ausmacht. Das sind so Erfahrungswerte. Wie gesagt, die 2. Woche dann gleich an dem eigenen Standort, das finde ich auch wichtig, dass man dann mit dem Wissen sofort dann irgendwie in den eigentlichen Job einsteigt, aber eben sich nicht alleine fühlt. Das ist mir wichtig, dass die Person dann eben nicht alleine ist, sondern jemand an der Hand hat. Hat sich so ergeben tatsächlich, diese 3 Wochen, und die haben sich eigentlich wirklich bewährt. Ja.
Was sind denn außerhalb der privaten Verbindungen, die geknüpft werden, und Tools, die irgendwie freigegeben werden, so deine 3 Dinge, die im Onboarding unverzichtbar sind?
Also unverzichtbar, genau das, was ich gesagt habe vorhin, ist diese Präsenz in der ersten Woche. Also klar kriegst du es irgendwie auch online und remote hin, aber das finde ich sehr wichtig, dieses diese Dynamik, die entsteht, dieses Zwischenmenschliche, was entsteht, wenn eine neue Person in ein Team reinkommt, dieses Gefühl, passt das nicht. Und das finde ich großartig, wenn wir beim ersten Mittagessen zusammensitzen und ich in den Gesichtern meines Teams sehe, Anna hat schon ein gutes Händchen, passt wieder, wie so ein Puzzlestein, was irgendwie gefehlt hat, dann bin ich total happy. Klar entscheidet sich vieles erst in den Wochen danach. Es muss ja auch fachlich stimmen und so weiter. Aber wenn ich schon in der ersten Woche sehe, menschlich funktioniert das, passt ganz gut, das kriegst du remote nicht hin. Deswegen ist für mich das Allerwichtigste, wie gesagt, erstmal diese eine Woche Präsenz. Und dann hast du ein Fundament, auf dem du gut aufbauen kannst.
Wie hält man denn nach auch einem guten Onboarding dann eben diese Beziehungen und auch dieses gute Gefühl aufrecht bei allen? Weil das ist, finde ich, schon, was remote manchmal schwierig ist. Wie du gerade sagst, jeder ist dann an seinem Standort und jeder so rödelt so ein bisschen vor sich hin. Auch sehr unterschiedlich, weil es einfach sehr unterschiedliche Menschen gibt mit sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen. Aber hast du da ein Geheimrezept, wie man sozusagen da oben bleibt, dass alle weiter on the same page sind, dass weiter auch an einem Strang gezogen wird und das dann nicht nach einem sehr guten Onboarding abflacht?
Ja, das ist, finde ich, die größte Herausforderung tatsächlich. Und da muss man einfach wirklich ein Gespür dafür haben, läuft es gerade gut oder passiert da gerade etwas? Und zwar insgesamt, mit Blick insgesamt auf das Team, ist es gerade produktiv und positiv und auch auf jeden Einzelnen. Und das kriegst du nur hin, indem du einfach einen guten Mix von Kommunikationselementen hast. Ne? Also du hast deine operativen Meetings und ich finde, da muss man wirklich auch eine ganz klare Struktur haben und eine Verlässlichkeit, dass man sagt, okay, wenn wir dienstags Teammeetings haben, dann fällt das wirklich in Ausnahmezustand aus. Aber wirklich, dass jeder weiß, da kann ich meine fachlichen Themen platzieren und kriegt da auch eine Antwort und eine Entscheidung. Aber du brauchst eben auch deine sozialen Meetings. Ne? Das sind die digitalen Coffee-Meetings, wie auch immer. Also diesen Austausch brauchst du auch. Einzelnen Personen habe ich die 1-zu-1-Meetings, dass man da wirklich auch nur eine halbe Stunde in der Woche, aber wirklich sich dann nochmal austauschen kann. Da kannst du ja viel eher so ein bisschen mitkriegen, läuft alles richtig, ist die Motivation da oder stimmt irgendwas nicht. Und Feedback-Kultur, ja, also Feedback-Gespräche, ganz, ganz wichtig und gerade in der Probezeit besonders. Also gleich am Anfang biete ich wirklich jede Woche am Freitag, Nachmittag immer noch ein Feedback-Gespräch, dass man sich die Woche nochmal anschaut, um ein Gefühl zu gewinnen. Und was aber wichtig ist, auch wieder die Präsenz. Also das kannst du alles in dieser Struktur und verlässlich so aufbauen und leben. Aber du musst immer wieder dich treffen. Also ich finde, Treffen, wir hatten letztens ein Sommer-Event im Mai mit unserem Team und ich finde, was es mit dem Team macht, wenn man einfach einen gemeinsamen Tag verbringt, ja, finde ich, ist so viel wert. Deswegen finde ich, in Hamburg machen wir das so, dass wir wirklich einen Tag haben, wo wir uns in Präsenz treffen. Das ist wichtig, aber mit den Außenstellen, wie ich sie liebevoll nenne, treffen wir uns auch regelmäßig. Oder was ich in meinem Team immer wieder vorschlage und anbiete, besucht euch gegenseitig, dass ihr gemeinsam einen Tag in einem anderen Standort verbringt. Einfach, um voneinander zu lernen, sich miteinander auszutauschen und gerade die nicht das große Team, das Hamburger Team um sich herum haben, dass die so ein Stück auch bei sich am Standort eben ein Stück Team dann leben können, auch wenn es dann eine kurze Zeit ist. Also dieses Einflechten von Präsenz ist total wichtig.
Also Coworking bei euch im Coworking Space.
Genau, Coworking im Coworking Space, genau so.
Weil du gerade das Feedback angesprochen hast, machst du das nach einer bestimmten Agenda, nach einem bestimmten Leitfaden oder hörst du da einfach nur zu erstmal?
Beides. Und zwar haben wir eine klare Vorgabe auch von unserer Personalabteilung, von der Muttergesellschaft, einmal im Jahr ein sehr formelles Feedbackgespräch zu führen mit wirklich Definition von Zielen, mit einer Einschätzung, mit einem Protokoll. Das ist sehr formell. Das läuft nach einer Agenda ab. Ich habe aber zusätzlich noch im Sommer führe ich noch Gespräche, wo ich einfach nur zuhöre, wie es den Leuten geht, einfach nur schauen, was sie zu sagen haben, mir selbst auch ein Feedback abzuholen. Ja, ist ja keine Einbahnstraße. Also das gilt grundsätzlich nicht nur für Remote, dass man einfach sagt, okay, was hast du denn in meine Richtung zu sagen? Was kann ich verbessern? Welche Wünsche sind da? Man kann ja nur draus lernen. Insofern habe ich beides. Also ein sehr formelles Gespräch einmal im Jahr im März und im Sommer führe ich an dieses informelle Feedback-Gespräch. Aber ansonsten steht das Angebot jederzeit natürlich auf mich zuzukommen.
Wie fühlt sich das für dich an oder wie hast du da, also das, was ich jetzt so heraushöre, ist, dass du ja sehr, sehr viel Feingefühl in diesen 19 Jahren, die du auch dort bist, entwickelt hast. Wie hast du das gemacht? Wie schaffst du es, auf so Zwischenstimmungen zu achten? Hast du da einen Tipp? Ich glaube, dass das tatsächlich für viele Führungskräfte extrem schwierig ist, diese Zwischentöne zu hören, weil es für Mitarbeitende auch schwierig ist, sich hinzusetzen und dir ins Gesicht zu sagen, hey, das und das gefällt mir nicht. Sondern man versucht, es gut zu verpacken. Und dann ist es halt an der Person wie es dir, das zu entpacken und das aber gut mitzunehmen.
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich vielleicht eine Charaktereigenschaft sogar fast ist, ja, dass man ein Gespür für Stimmung hat und wie es Menschen geht. Ich würde sagen, das kann ich ganz gut. Aber mein Team würde auch behaupten, dass ich schon ziemlich anspruchsvoll bin und auch ziemlich viel fordere von denen. Aber ich glaube, auf den Ton kommt es an, wie man Dinge formuliert und wie man Menschen mitnimmt und auch Aufgaben als ja gemeinsames Ziel auch definiert. Und dann eben, wenn du dann merkst, okay, das Team ist total motiviert, positiv und produktiv, dann hast du es richtig gemacht.
Hast du trotzdem manchmal das Gefühl, dass du zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Hamburg und an den jeweiligen Standorten doch vom Gefühl her unterscheidest? Also, dass es mit dir was macht, die Person die ganze Zeit um dich rum zu haben und die anderen nicht?
Man muss aufpassen. Das ist die Gefahr. Allerdings ist es so, na klar, natürlich sieht man die in Hamburg mehr, schon alleine, weil wir dienstags haben wir unser Team-Meeting und danach bleiben wir sitzen und haben unsere Teamzeit, so nennen wir die. Insofern sind wir in Hamburg im Vorteil, kann man sagen. Und deswegen muss man aufpassen, dass man die anderen Personen nicht verliert, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese regelmäßigen Besuche, ja, also und die 1-zu-1-Gespräche eben remote, die wirklich einzuhalten, verlässlich zu sein. Gerade gestern war ich in Frankfurt und habe die Kollegin in Frankfurt besucht, zusammen Mittagessen zu gehen, so ein Stück Alltag irgendwie gemeinsam zu gestalten und so ein bisschen dieses Gefühl wieder zu tanken, okay, so funktioniert's. Das ist eine Herausforderung, definitiv, aber ich suche da nicht zu unterscheiden.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du eben der Meinung bist, dass das vielleicht eine Charaktereigenschaft ist, dass du eben dieses Zwischenmenschliche spürst. Was sagst du denn, brauchen Führungskräfte, die so wie du remote führen, noch für Fähigkeiten und Skills, die unabdingbar sind, außer jetzt vielleicht gut im Feedback geben sein? Zeit, um zu den Leuten zu fahren.
Ja, Zeit. Ja, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also ich finde, was häufig fehlt, so würde ich das vielleicht beantworten, ist das Thema Transparenz. Also das gilt grundsätzlich, wenn zum Beispiel Dinge sich anbahnen oder Entscheidungen getroffen wurden, finde ich das immer wichtig, das Team mitzunehmen. Mitzunehmen im Sinne von einfach erzählen, da steht das Projekt oder das Projekt ist gestorben, weil... oder was für Gedanken man sich im Hintergrund gemacht hat über Dinge. Ne, das gilt grundsätzlich, ne, gute Transparenz und Menschen mitnehmen. Aber ich glaube, im Remote-Führen spielt das noch eine größere Rolle. Ja, weil man dann irgendwo da untertaucht und vieles eben nicht über einen Tisch, Schreibtisch mitbekommt. Manchmal, also dieses, als wir früher zusammensaßen, hat man zumindest mit einem Ohr irgendetwas mitbekommen, konnte nachhaken, hat eine Information bekommen. Das fällt alles weg. Und deswegen finde ich diese Thematik der Transparenz und Kommunikation und Information, vielleicht ist es das Wort eher, dass man die Leute stärker noch informiert über Dinge, die im Hintergrund laufen.
Machst du das im 1:1 oder machst du das dann auch im Team, damit gar nicht erst dieser Flur- und Buschfunk anfängt?
Ich mache das im Team. Wir haben tatsächlich eine ewige Agenda sozusagen für unsere Team-Meetings, eine Excel-Tabelle, wo wir unsere Themen eintragen, immer für den Tag. Und wenn ich, wenn mir gerade was einfällt, okay, das ist eine wichtige Info für das Team, damit sie einfach abgedatet sind, schreibe ich das auch, sind manchmal nur 2 Minuten, aber ich kann dann sagen, okay, schau mal da, dieses Projekt betrifft gerade noch kein, es gibt noch kein To-Do für euch, aber nur zu sagen, da arbeite ich im Hintergrund dran, es könnte sein, dass jetzt in 3 Wochen was losgeht.
Ja.
Das finde ich wunderbar, weil dann sind alle auf einem Level. Und das versuche ich eben so als Ersatz zu nutzen für eben dieses, was man früher vor 5 Jahren eben über den Tisch gesagt hat oder mal eben informiert hat, so nebenbei. Das fällt ja weg.
Ja, und dass eben dieses Gemauschel im Hintergrund gar nicht beginnt. Also ich kenne schon auch, dass man sich dann auf Slack Nachrichten schreibt oder hier hast du das und das mitbekommen und dass das einfach, dass da ein Satz sehr, sehr giftig sein kann.
Oh ja.
Wie schätzt du das dann als Führungskraft auch ein? Weil ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber mein Gefühl ist es, dass, wenn man remote arbeitet, manche Führungskräfte fast kontrollierender sind, als wenn sie einen eben gegenüber sitzen sehen und genau nicht sehen. Aber man merkt ja auch so die Stimmung oder eben arbeitet die Person oder wie auch immer. Und ich habe mal auch von einer Führungskraft gehört, die wollte wirklich alles exakt aufgelistet haben, was man jetzt wann an diesem Tag macht. Und ich dachte, ja, da ist man ja noch länger mit To-Do-Listen beschäftigt, als die Arbeit dann wirklich zu machen. Geht es dir auch so? Oder sagst du, nee, ich bleibe so arg mit den anderen im Gespräch, dass sich diese Zweifel gar nicht auftun, sondern ich sehe das Ergebnis ja in regelmäßigen Abständen.
Genau, das ist das Stichwort, ich sehe das Ergebnis. Ne? Das ist also Mikromanagement, kann das Ganze echt töten. Das ist echt das Falscheste. Allerdings musst du ja am Anfang schon was richtig machen. Und am Anfang schon was richtig machen ist, du musst die Aufgabe klar definieren. Wenn die Aufgabe nicht klar definiert ist, läuft es vielleicht nicht in die Richtung, in die du das haben möchtest oder in der du das haben möchtest. Und dann fängst du an, Vertrauen zu verlieren, dann fängst du an zu kontrollieren, dann guckst du nach, dann korrigierst du und so weiter und dann läuft es schief. Das Wichtigste ist eben, Aufgaben klar definieren. Und wenn die
da sind wir wieder beim Onboarding.
Dann sind wir wieder beim Onboarding. Aber ich meine, du hast ja immer wieder neue Aufgaben, die klar definiert werden müssen. Und wenn die klar definiert sind, wenn du zur Verfügung stehst für Nachfragen und du vernünftige Ergebnisse bekommst, dann fängst du an, Vertrauen aufzubauen. Wenn du die Basis hast, hast du es gar nicht nötig, Menschen irgendwelche Listen machen zu lassen, womit sie sich den ganzen Tag beschäftigen. Das muss man wirklich lernen, weil ansonsten wird es nicht funktionieren. Ich meine, ich kann einfach nicht bei 10 Leuten immer irgendwelche Listen kontrollieren, was sie wann machen. Funktioniert auch im Beehive einfach nicht, weil wir so frei arbeiten. Die Space Manager sind in den Standorten unterwegs und die Aufgaben sind so vielfältig und spontan. Das müssen die selbst steuern und das Vertrauen muss ich einfach auch haben.
Wie entwickelt sich dieses Vertrauen bei dir oder gab es da schon unterschiedliche Beispiele, wo du sagst, okay, bei der Person habe ich gemerkt, nach einem guten Onboarding, das funktioniert nach, weiß ich nicht, 2 Wochen und manche brauchen ein halbes Jahr, um dich zu überzeugen?
Tatsächlich, ich hatte schon 1,5, 2 Fälle, bei denen, zwar nicht nach dem Onboarding, sondern nach einer längeren Zeit, aus welchen Gründen auch immer, das Vertrauen nicht mehr da war. Dass man sich tatsächlich dann getrennt hat, entwickelt sich, gehört dazu, passiert. Aber ich muss sagen, in den meisten Fällen habe ich sehr viel Glück gehabt mit den Teammitgliedern und ja, war eigentlich wirklich überwiegend positiv.
Wenn wir mal ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz in diesen Beehive-Kosmos rein, weil du ja, also das Spannende daran ist ja eigentlich, dass, wie wir gerade gesagt haben, also Space Manager können sich gegenseitig in Coworking Spaces besuchen. Du bist selber auch viel unterwegs. Was hast du denn in der letzten Zeit vielleicht, was Arbeit angeht, dort erkannt? Also ich werde die Frage gleich nochmal anders formulieren, aber kurz für dich zum Hintergrund, was ich einen spannenden Aspekt finde, ist ja, bei euch arbeiten ja sehr viele, die remote für andere Firmen arbeiten, aber eben diesen Zusammenhalt brauchen.
Mhm.
Welche Schwingungen kriegst du denn da so mit bei deinen Besuchen?
Dass Menschen sich einfach auch austauschen wollen, ne? Dass dieses Thema Community lustigerweise von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. Also da gibt es auch, ich weiß nicht, ob da so Mentalitäten sind, aber dass Menschen den Austausch auch suchen und ins Gespräch kommen, schauen, was die anderen machen. Also dass das Thema Community schon eine Rolle spielt. Und es ist ja auch spannend, nachzuhaken, woran arbeitest du eigentlich? Und natürlich das Optimum ist, wenn man dann auch noch zusammenkommt und vielleicht voneinander profitiert. Ne?
Ja, du hast gerade diese Community angesprochen, die wir bei Nushu auch ja immer wieder mitbekommen, diese Sehnsucht danach, sich mit anderen auszutauschen, auch mit Menschen, die vielleicht mit der eigenen Bubble nichts zu tun haben, die beruflich was ganz anderes machen, aber sehen ja auch eben bei uns im Netzwerk immer, was für Symbiosen da entstehen können. Hast du vielleicht auch ein tolles Beispiel, welche Symbiosen oder was schon durch Beehive entstanden ist?
Es sind tatsächlich Menschen zusammengekommen und es sind gemeinsame Projekte entstanden. Das definitiv. Oder eben auch, dass du praktisch eine Dienstleistung dann bei einem Mit-Coworker einkaufst. Ne? Das ist sozusagen das Minimum und das kommt immer wieder vor. Ob das Webseitendesign ist oder IT-Beratung, das findet definitiv bei uns statt und das finden wir natürlich super. Soll es sein. Das ist auch eins der Ziele.
Was ich ja spannend finde, ist, dass als ja das Homeoffice so während Corona-Zeiten immer publiker wurde und auch am Anfang ja total hart gefeiert wurde, dass trotzdem eben diese Sehnsucht besteht, ich möchte mich lieber doch in ein Büro und sei es nicht das Büro, was mir von meinem Arbeitgeber oder meiner Arbeitgeberin gestellt wird, sondern mit anderen Menschen zusammensetzen. Und solche Menschen finden sich ja zum Beispiel bei euch eben ein. Was bekommst du denn dort auch als Feedback von den Menschen, die bei euch die Slots buchen? Sind das Menschen, die dann sagen, okay, ich komme jetzt 5 Tage die Woche jeden Tag oder die das mal einen Tag machen pro Woche? Was gibt's denn da auch vielleicht bei euch für unterschiedliche Angebote, wie man Beehive nutzen kann?
Also wir haben ganz klassisch private Büros. Dort sitzen kleinere Teams, maximal 3, 4 Personen. Und die sind manchmal ein paar Monate bei uns. Im Durchschnitt würde ich sagen 6, 8 Monate. Aber wir haben auch einen Nutzer zum Beispiel in Hamburg, der seit den Anfängen, seit 10 Jahren schon da. Also das ist echt erstaunlich. Aber ich würde sagen im Durchschnitt 6, 8 Monate. Aber was zu beobachten ist. Wir haben natürlich auch den Open Space Bereich. Dort schnappt man sich den Arbeitsplatz, der gerade frei ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder ein Tagesticket buchen oder Wochen-, Monatsticket. Und da beobachten wir regelmäßig in unseren Reportings, dass die Tagestickets super beliebt sind. Also von den Buchungen im Open Space Bereich sind bis zu 90% nur Tagestickets. Und erstaunlicherweise ist das auf den Preis bezogen eher die teurere Variante, flexibelste. Also unser Tagesticket ist nicht teuer, aber im Vergleich zum Monatsticket pro Tag ist es halt teurer. Und da leite ich einfach ab, dass die Menschen wirklich sich die Flexibilität einkaufen und nur das bezahlen wollen, was sie brauchen. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie nur 5 Tage im Monat kommen möchten, dann kaufen sie sich eben diese 5-Tagestickets. Wirklich sehr, sehr gezielt und flexibel. Das ist so das Verhalten unserer Nutzer.
Was ist denn aus deiner Erfahrung auch der Unterschied zwischen Beehive und anderen Coworking Spaces? Jetzt gibt's ja mittlerweile, würde ich mal sagen, schon sehr viele, auch in sehr vielen Städten. Was macht ihr anders?
Ja, der Markt ist auf jeden Fall hart umkämpft.
Mhm.
So kann man das sagen. Also wir unterscheiden uns in erster Linie mit unserem digitalen Konzept. Also natürlich haben die anderen Wettbewerber auch inzwischen Teile im Buchungsprozess oder Bestellprozess, die digital sind. Aber wir sind schon vor 10 Jahren gestartet, wirklich mit der gesamten digitalen Customer Journey. Das bedeutet, du kannst bei uns dich registrieren, buchen und bekommst mit einer PIN sofortigen Zugang zum Space. Das heißt, du kannst auch am Samstagabend, wenn du einen Arbeitsplatz brauchst, sofort rein. Und das an jedem Tag. Also ich mache mir den Spaß am 24.12. Weihnachten einfach mal zu gucken, ob irgendwelche Leute bei uns im Space waren.
Oh Gott.
Es gibt immer welche, die tatsächlich an dem Punkt arbeiten. Unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Rahmenbedingungen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, wir haben wirklich jeden Tag auf. Und das ist halt möglich, weil wir diesen Prozess vollständig digitalisiert haben. Du kannst buchen, du kannst sofort rein. Und das ist die Besonderheit an unserem Konzept. Unser Ziel damals war wirklich höchste Flexibilität für den Kunden schaffen.
Mhm. Aber ich kann nicht dann 24/7 rein? Nee.
Ja, kannst du. 24/7, 365. Jeden Tag. So viel. Das war der Anspruch. Und dadurch, dass es digitalisiert ist, müssen wir nicht vor Ort sein. Das ist das Schöne an dem Konzept.
Mhm. Boah. Oh Gott, ich sehe jetzt gerade wirklich die Menschen, die da an Heiligabend sitzen und denken, jetzt endlich habe ich meine Ruhe.
Genau, so. Naja, das für die Familien ist es auch von Bedeutung, weil wenn du wirklich vielleicht den Stab übergibst an deine Frau oder deinen Mann, wie auch immer, und du möchtest in Ruhe arbeiten, bist vielleicht in einer kleinen Wohnung mit kleinen Kindern, möchtest du vielleicht doch den Raum wechseln und am Nachmittag mal 4 Stunden in Ruhe arbeiten, dann ist das dein Ort.
Könntest du dir wieder vorstellen, wieder 40 Stunden in einem Büro zu sein?
Nein. Nein, aber bei mir kommt ja natürlich noch dazu, dass ich Familie habe und sowieso Teilzeit arbeite mit 32 Stunden, wobei das immer so, wie das immer so ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist meistens nicht so. Also
theoretisch, aber nee, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich liebe das Nomadenleben und das Arbeiten dort, wo ich das gerade brauche, ja. Also wenn ich mich konzentrieren muss, total gerne im Homeoffice, wenn ich kommunizieren möchte, eben in einem von unseren Coworkings. Also das finde ich, ist eine Freiheit. Also für mich ist es ein Stück Freiheit, das so zu entscheiden zu können und zu wählen und dann den Ort sozusagen passend zu meiner Aufgabe dann wählen zu dürfen.
Anna-Maria, wir haben hier im Podcast immer als allerletzte Frage, wenn du zum Beispiel jetzt am 2.7. bei euch im Beehive in Düsseldorf ein Plakat mit einem Motto von dir aufhängen könntest auf einem Nushu-Event. Was würdest du draufschreiben?
Ich würde draufschreiben, dass bei der Remote-Führung der soziale Zusammenhalt eine ganz große Rolle spielt und wirklich aktiv aufgebaut werden muss und dass man das nicht unterschätzen sollte.
Anna-Maria, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich freue mich auf viele weitere Events bei euch. Für alle, die jetzt interessiert am Coworking bei Beehive sind, schaut gerne mal in die Shownotes. Da haben wir alle Infos notiert. Und sonst freue ich mich auf die nächste Folge von Female Business, der Nushu Podcast. Bis zum nächsten Mal. Danke, Anna-Maria.
Vielen Dank für die Einladung.